Ja, vermutlich habt ihr es trotz Corona mitbekommen. Wir sind in der Adventszeit. Spätestens, wenn ihr hier reingekommen seid, habt ihr es gesehen mit den schönen Dekorationen. Herzlichen Dank an Sina und Elisabeth, die das für uns gemacht haben. Ja, Advent, das wisst ihr vermutlich auch, das ist jetzt kein... kein Primeur heute Morgen. Advent bedeutet Ankunft. Advent ist die Zeit des Wartens. Wir warten auf Weihnachten. Ich weiß nicht, auf was du am meisten wartest. Die Kinder wahrscheinlich auf die Geschenke. Die großen Kinder vielleicht auch. Oder weiß nicht, was so deine Highlights sind in der Adventszeit. Das eine oder andere kommt vielleicht ein bisschen zu kurz dieses Jahr. Auf was wartest du im Moment? Vielleicht auch in anderen Bereichen deines Lebens. Weihnachten war die Erfüllung einer Verheißung, auf welches das Hause David, so wird es oft in der Bibel genannt, 700 Jahre gewartet hat. Vor 700 Jahren hatte Jesaja dieses Wort prophezeit, aus Jesaja 7,14. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, Immanuel wird sie ihn nennen. Ja, 700 Jahre warten ist eine lange Zeit, aber Gott hat Wort gehalten. Er hat seinen Immanuel geschickt. Und Johannes hat es in seinem Evangelium folgendermaßen ausgedrückt, Johannes 1,14, bekannter Vers. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, das Wort wurde Fleisch. Ein altes deutsches Wort, das wir vielleicht heute nicht mehr so brauchen, welches ausdrückt, dass etwas konkret wird. Dass dieses Jesaja-Wort, welches ja schlussendlich ein Gotteswort war, welches Gott ihm gegeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes, kam da Fleisch an den Knochen dieser Verheißung. Und das Volk Gottes durfte Gottes Herrlichkeit sehen, sie wurde greifbar. Er, oder eben es, das Wort, mit dem Wort ist ja eben Jesus gemeint, er wohnte unter uns, wörtlich, könnte man übersetzen mit er zeltete, er kampierte unter uns. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist dieses Wort, welches man für das Zelt der Begegnung brauchte in der Wüste. Ich könnte sagen, er tabernackelte unter uns. Also diese Zeit, wo das Volk über 40 Jahre durch die Wüste ging und da war dieses Zelt der Begegnung, wo diese Gegenwart Gottes ganz besonders war. Und in Jesus wurde genau das Tatsache. Er kam mitten unter uns. Heute ist dieses Zelt der Begegnung mitten unter uns. Ja, und das Wunderbare an dieser Botschaft ist ja, dass nicht wir durch irgendwelche fromme Übungen oder irgendwelche geistliche Verrenkungen zu Gott kommen müssen, sondern er kommt zu uns. Das ist ja die Botschaft von Weihnachten. Er kommt zu uns. Er, Gott, wird Mensch. Und durch Jesus hat Gott eben diese ganze menschliche Gestalt angenommen und auch unsere, ich würde mal sagen, menschlichen Voraussetzungen geteilt. Jesus wurde geboren, wie wir, jeder von uns das wurde. Auch er brauchte seine Eltern, um gefüttert zu werden, um gepflegt, angezogen, ja sogar gewindelt zu werden. Und als zwölfjähriges Kind hatte er mal seine Eltern ein bisschen auf die Palme gebracht. Die mussten ihn 3 Tage lang suchen, bis sie ihn dann gefunden haben im Tempel, wo auch sonst, wo man halt ein zwölfjähriges Kind so sucht und findet. Ja, ähnlich wie wir das gehabt haben. Später hat er einen Beruf erlernt, wie die meisten von uns. Er musste für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Ja, er wurde Mensch. Gott wurde Mensch, wie wir Mensch sind. Und so versteht Jesus unsere menschlichen Kämpfe und Krämpfe. Im Hebräerbrief ist das so schön ausgedrückt, Hebräer 2,18. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Er wird uns nahe. Aber er ist nicht nur nahe in unserem Leiden, in unseren schweren Momenten, in unseren Versuchungen, er ist uns auch nahe in unseren Freuden. Er teilt mit uns unsere Feste. Denken wir doch zum Beispiel an das Hochzeitsfest in Kana. Das allererste Wunder, das von Jesus überliefert ist in der Bibel, ist diese Weinwerdung des Wassers. Also mit seinen Wundern hat er ganz viel ins Leid hineingesprochen. Er hat viele Menschen aus dem Leiden erlöst, hat Kranke gesund gemacht. Aber das allererste Wunder war nicht so eines, sondern es war eines, wo er mitten in die Freuden der Menschen kam. Er war nicht der Partycrasher an dieser Hochzeitsparty, sondern mit seinen Wundern ist die Party erst so richtig losgegangen. Ja, Immanuel, Gott ist mitten unter uns. Und das dürfen wir uns ganz neu bewusst werden in dieser Adventszeit, dass Gott eben da ist, mitten in unseren Realitäten. Erinnern wir uns doch daran, wenn wir vielleicht doch noch irgendwann in diesem Advent von einem Weihnachtsstress eingeholt werden. Oder erinnern wir uns daran, wenn es vielleicht dieses Jahr ein bisschen ruhiger, vielleicht für die einen zu ruhig ist, als man sich das gewohnt ist. Erinnern wir uns daran, Gott ist mit uns. Und gerne möchte ich noch etwas tiefer nun in dieses Jesaja-Wort eintauchen und möchte die Verse vor diesem Jesaja 7,14 lesen, ab Vers 1. Als Ahas, der Sohn Jotams und Enkel Usias, König von Juda war, versuchten König Rezin von Syrien und König Pekach von Israel, der Sohn Remalias, Jerusalem zu erobern. Doch sie konnten die Stadt nicht einnehmen. Dem Königshaus wurde gemeldet, syrische Truppen sind in Israel angekommen. Der judäische König und das Volk zittern vor Angst wie Bäume im Sturm. Da gab der Herr dem Propheten Jesaja den Auftrag, geh mit deinem Sohn Shear-Jashub dem König entgegen. Du wirst ihn am Ende der Wasserleitung antreffen, die vom oberen Teich herkommt, an der Straße zu dem Feld, auf dem die Tuchmacher ihre Stoffe bleichen. Sag ihm, er soll nichts Unüberlegtes tun, sondern Ruhe bewahren. Ermutige ihn mit dieser Botschaft. Hab keine Angst und lass dich nicht einschüchtern. Rezin und der Sohn Remalias stürmen zwar wutschnaubend mit ihren Heeren gegen dich heran, doch sie sind nichts als verkohlte, qualmende Holzstummel. Der syrische und der israelitische König haben sich einen bösen Plan ausgedacht. Die beiden sagen, wir wollen nach Juda hinaufziehen. Erst schüchtern wir die Leute ein, dann erobern wir Jerusalem und zuletzt machen wir den Sohn Tabeals zu ihrem neuen König. Aber ich, der allmächtige Gott, sage, daraus wird nichts. Es wird ihnen nicht gelingen. Damaskus bleibt auch weiterhin nur die Hauptstadt Syriens. Rezin muss seine Eroberungspläne aufgeben. Und das Königreich Israel wird nur noch 65 Jahre bestehen. Das Volk wird getötet oder verschleppt. Bis dahin bleibt Samaria Hauptstadt und der Sohn Remalias muss sich mit der Herrschaft über Israel begnügen. Vertraut jetzt mir, dem Herrn. Wenn euch der Glaube an mich nicht hält, dann hält euch gar nichts mehr. Kurz darauf rief der Herr wieder eine Botschaft an König Ahas überbringen. Fordere von mir, dem Herrn, deinen Gott, ein Zeichen. Ich will dir mein Versprechen bestätigen. Verlang, was du willst, ein Zeichen hoch oben am Himmel oder tief aus der Totenwelt. Doch Ahas wehrte ab. Nein, nein, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich will den Herrn nicht auf die Probe stellen. Aber Jesaja erwiderte, hört ihr vom Königshaus? Reicht es euch nicht, dass ihr den Menschen zur Last fallt, müsst ihr auch noch meinem Gott zur Last fallen. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel wird er sie nennen, wird er ihn nennen. Ja, was war das für eine Zeit damals? Ich finde, es ist doch durchaus eine spannende Zeit, von der wir hier hören. Es war auf jeden Fall keine friedliche Zeit. Ich glaube, da können wir uns einigen drauf. Es war diese Zeit von dem geteilten Königreich, also das Volk Gottes war geteilt in zwei Königreiche. Da war zum einen das Königreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem, eben mit, und dem König Ahas, von dem wir hier hören. Und da war andererseits Israel auf der anderen Seite, das andere Reich. Ja, und eben Ahas, der König von Juda und das ganze Königreich von Juda wurde bedroht und sie haben Jerusalem belagert. Jerusalem wurde, wie so oft in der Geschichte, vorher und auch nachher zum Zentrum der kriegerischen Auseinandersetzung, zum Zentrum des Konfliktes. Und ich glaube, man kann sagen, also Israel hat sich dann eben noch mit den Syrern verbunden und so kamen diese beiden Königreiche, traten an, standen an der Toren zu Jerusalem und man kann sagen, das Volk und sein König, sie hatten so ziemlich die Hosen voll. Ich finde, in der Elberfelder Übersetzung finde ich das ganz schön übersetzt, wie das da beschrieben wird. Als nun dem Hause Davids gemeldet wurde, Aram hat sich vor dem Gebiet von Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Volk seines, und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Ja, vielleicht kurz zur Erklärung, wenn da eben das Haus David erwähnt wird, dann ist das immer eine Bezeichnung eben für dieses Königreich von Juda, weil ja eben aus dem Stamme Juda der König David kommt und aus diesem Stamm eben dann auch der Messias kommen soll. Und wenn hier von Ephraim die Rede ist, dann ist das Israel, weil das so ein bisschen der, ich weiß nicht, ob man sagen kann, der Vorzeigestamm war, aber mit Ephraim, das ist einer der Stämme von diesem Reiche Israel und da ist also Israel damit gemeint. Aber was war der Hintergrund dieser Angst, welcher das Volk Juda hier hatte? Man muss wissen, dass der König Ahas noch nicht lange König war. Er war der Sohn Jotams und von Jotam, dem König Jotam von Juda, sagt uns das Alte Testament, dass er ein gottesfürchtiger und treuer König gewesen war. Und unter Jotam kam es zu einer starken Bewegung der Umkehr. Die Judäer haben sich umgekehrt wieder zu ihrem Gott, haben sich abgekehrt von ihrem Götzendienst. Das war ja in der damaligen Zeit oft Ausdruck eines Abfalles von Gott, dass man sich eben dem Götzendienst widmete. Und unter Jotam, also dem Vater dieses Ahas, kam es zu einer großen Umkehrbewegung. Und aus dieser Umkehrbewegung heraus hat Gott dann auch eben dem Volk Jesaja gesandt als Propheten. Und dort stehen wir jetzt eigentlich ziemlich am Anfang von diesem Buch von Jesaja, wo dieser Ahas nun das Kommando übernommen hat und er hat sich dann eben wieder sehr stark oder sehr schnell abgekehrt von Gott, hat sich wieder anderem gewidmet, hat das Volk auch wieder hineingenommen in Götzendienst und kaum kam er an die Macht, ist dann eben auch schon dieser Krieg ausgebrochen. Und so kann man sich vorstellen, dass das Volk und auch Ahas nun eben Angst hatten, weil sie sich sagten, jetzt rächt es sich, dass wir uns von Gott abgekehrt haben, dass wir uns versündigt haben an ihm. Aber eben genauso ist Gott hier nicht. Er schickt Jesaja mit einer Zusage zu Ahas. Der Herr aber sprach zu Jesaja, geh doch hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear Jeshub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes. Und eigentlich ist schon mal der Name dieses Sohnes von Jesaja ist für den König eine Zusage. Das bedeutet so viel wie der Überrest wird umkehren. Also ihr werdet wieder umkehren. Spannend finde ich aber vor allem der Ort dieser Zusage. Gott sagt zu Jesaja, geh ans Ende der Wasserleitung, dort wirst du den König Ahas treffen. Und man muss sich ja vorstellen, Jerusalem war belagert. Und man kann sich vorstellen, dass der König vermutlich jetzt hier mal gecheckt hat, wie sieht es aus mit der Wasserversorgung. Haben wir Wasser? Wie lange haben wir Wasser? Diese Wasserleitung war an der Gihon-Quelle und diese Quelle ist noch heute die einzige Ganzjahresquelle in Jerusalem. Also es war ein zentraler Ort eben für diese Wasserversorgung. Und gleichzeitig befanden sie sich an der Straße zum Walkerfeld. Und dieses Walkerfeld, das war eigentlich der Ort, wo die Wäsche gewaschen wurde und wie es da bei Hoffnung für alle auch geheißen hat, gebleicht wurde, also schön rein weiß gewaschen wurde. Und zudem, schon mal zwei spannende Aspekte, also diese Quelle und dieser Ort, wo Reinigung entsteht. Und zudem haben wir hier ein hebräisches Wortspiel. Wenn hier von oberer Teich gesprochen wird, dann klingt das im Hebräischen wie ein Wortspiel, welches auch Segen des Allerhöchsten bedeutet. Man könnte also sagen, dass es für Ahas wie eine Zusage, wie ein Zuspruch war, dort zurückzukehren, wo die Quelle ist, das Lebenswasser, wo der Ort ist, wo er reingewaschen wird, dort bei seinem Gott, um dort den Segen des Allerhöchsten zu erhalten. Das ist so die symbolische Zusage und dann kommt dann ab Vers 4 noch die ganz praktische Zusage, wo Jesaja dann ganz konkret prophezeit, was da passiert mit den Feinden und dass sie keinen Erfolg haben werden mit ihren Plänen. Jesaja sagt Ahas, dass die Feinde Judas getötet oder verschleppt werden. Und Jesaja beendet den Zuspruch mit einer Aufforderung, bevor dann eben noch diese Messias-Verheißung kommt, bevor dass wir sehen, jetzt geht es noch einen Schritt weiter, jetzt reicht es weit bis in unsere Zeit hinein. Und er beendet, bevor diese Messias-Ansage kommt, mit diesem spannenden Vers, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Und wenn wir jetzt das ein bisschen in unsere Zeit oder in unser Leben runterbrechen möchten, dann können wir uns diese Frage stellen. Wir sehen, dass wie bei Ahas, am Ende hängt es am Glauben. Glaubt er nicht, dann bleibt er nicht. Und ich glaube, das können wir auf unser Leben runterbrechen. Entscheide ich mich zu glauben an diese Quelle des lebendigen Wassers, glaube ich daran, dass ich diese Ganzjahresquelle in mir trage, weil ich Jesus in mir trage? Glaube ich daran, dass ich immer wieder an den Ort zurückkommen kann, wo ich reingewaschen werde? Glaube ich schlussendlich an das Kommen, an das Wiederkommen des Messias? Glaube ich daran, dass jeden Tag aufs Neue dieser Messias in mein Leben kommen darf und glaube ich daran, dass er wiederkommt? Ich glaube, wir leben viel zu wenig, ich merke es bei mir, ich lebe oft viel zu wenig mit dieser Erwartung der Wiederkunft des Messias, dass es nicht nur irgendwie Weihnachten ist, das wir schon seit 2000 Jahren feiern, sondern dass dieser Messias wiederkommt und sein Reich erfüllt. In letzter Zeit habe ich oft dieses Gebet in mir. Ich bete, wenn ich für die Familie bete, versuche ich oft so ein bisschen unsere Namen zu gebrauchen, die wir haben in der Familie. Und unsere Kleinste heißt ja Noelin. Und Noel bedeutet Weihnachten auf Französisch. Und Lin steht eigentlich für Bote. Man könnte sagen, sie ist eine Botin von Weihnachten. Und dann versuche ich das oft so umzusetzen. Haben wir diese Hoffnung? Haben wir einen Bote, der uns sagt, es wird wieder Weihnachten werden? Dieser König wird wieder kommen? Haben wir diese Hoffnung in uns? Ja, wenn zur Zeit Ahas, das Königreich Juda, die Zielscheibe des Feindes war, so ist es heute die Kirche, sind es heute wir, die Kinder Gottes. Und da ist eben unsere Frage, halten wir gerade in diesen Momenten, wo wir vielleicht versucht werden, wo der Feind uns versucht zu trennen von dieser Quelle, halten wir gerade da an diesem Gott Immanuel, Gott mitten unter uns fest. Oder an diesem Wort aus Römer 8, 31, damit möchte ich schließen. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Halten wir fest an dieser Tatsache, dass Gott für uns ist, dass er in Jesus zu uns gekommen ist und dass wir jeden Tag neu an dieser Quelle Wasser schöpfen dürfen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für deine Gegenwart mitten unter uns. Ich möchte dir Danke sagen, dass du wahrhaftig Immanuel, Gott, mitten unter uns bist. Und schenke uns die Gnade, dass wir das immer wieder neu erkennen dürfen, dass du wirklich mitten unter uns bist, dass du bei jedem Einzelnen jetzt nebendran sitzt, dass du bei jedem Einzelnen mit reinkommst in die schwierigen Momente, in die Nöte, aber auch reinkommst in unsere Freude, mit uns unsere Freude teilst. Und so möchten wir einfach vor dir stehen heute Morgen, möchten dir sagen, wir freuen uns, dass du mitten unter uns bist und wir freuen uns, dass wir neu, immer wieder neu dürfen zu dieser Quelle kommen. Und danke, Herr Jesus, dass du uns reinwischst durch dein Blut. Danke, dass wir auch diese Tatsache immer wieder aufs Neue dürfen in Anspruch nehmen. Amen.